Liebe Gemeinde, die Jünger Jesu stellen Jesus in Lukas 11, Vers 1 eine bemerkenswerte Bitte. Herr, lehre uns beten. Das klingt ja so ein bisschen so, als würden die Jünger überhaupt nicht wissen, wie beten gehen würde. Aber die Jünger waren gläubige Juden. Natürlich wussten die, wie es sich gehört, zu beten. Sie hatten ihre Rituale, sie hatten ihre Abläufe. In den jüdischen Gesetzesbüchern ist sehr klar festgelegt, wann, wo und wie es zu beten, also mit Gott vor Gott zu kommen hatte. Aber irgendwas muss doch anders gewesen sein, wenn gläubige Menschen, gottgläubige Menschen, Jesus fragen, du sag mal, wir haben eigentlich keine Ahnung, wie Gebet ist, lehr uns das mal. Denn sie beten ja auch schon vorher. Also was ist es, was so besonders ist am Gebet, was Jesus gebetet hat? Es muss doch irgendwas geben, das Gebet, so wie Jesus es lebte, war mehr, tiefer, echter, unmittelbarer. Ich weiß nicht, ob du betest. Beten ist ja häufig bei uns so eine ganz persönliche und auch private Sache. Ich weiß nicht mal von manchen, die ich nicht so gut kenne, wie sie zu Gott und wie sie zu Jesus stehen. Und trotzdem soll es heute ums Gebet gehen. Gebet ist für mich etwas, was ich als christlich sozialisierter, sogar baptistisch sozialisierter Junge, Mensch, Vater immer in meinem Leben hatte. Ich bin groß geworden mit dem Lied, lies die Bibel und bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel und bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, Thema für eine andere Predigt, Gebet. Bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin auch vielleicht so ein bisschen so wie die Jünger. Denn lies die Bibel, bet jeden Tag, sagt ja noch nicht, wie beten geht. Das heißt einfach, bet jeden Tag. Und ich habe gelernt, beten geht so. Man sucht sich einen ruhigen Platz, es sei denn, das ist das Tischgebet, da wird gemeinsam gebetet, aber sonst, man sucht sich einen ruhigen Platz, man schließt die Augen, man konzentriert sich ganz auf Gott, am besten faltet man noch die Hände und los geht's. Und wisst ihr was? Das hat mir nie was gesagt. Damit konnte ich nie etwas anfangen. Das ist jetzt mein Bekenntnis an euch. Ich konnte nie etwas damit anfangen, dass Gebet für mich heißen soll, such dir einen ruhigen Ort, setz dich hin, falte die Hände, schließ die Augen und dann wird schon irgendwas mit Gott passieren, weil ich bin ganz ehrlich, in den Momenten ist tatsächlich in meinem Leben am wenigsten mit Gott passiert. Deswegen kann ich die Jünger hier total nachvollziehen, wenn sie Jesus sagen, Herr, lehre uns beten. Denn vielleicht ist es ihnen auch so gegangen, dass sie schon jahrelang gebetet haben nach der Tradition, in der sie gelebt haben, aber so krass wie im Leben von Jesus ist es irgendwie nicht abgegangen. Eher ganz anders. Dieser Gottesdienst soll dazu dienen, ein bisschen in das Thema Gebet wieder einzusteigen für manche. Vielleicht betest du auch ganz regelmäßig, dann ist es ein Update. Es ist kein Deep Dive, kein tiefer Bohren in einen bestimmten Bibeltext. Sondern es geht einfach um die Frage und vielleicht auch ein bisschen um die Spannung. Jeder gute Christ muss beten, aber nicht jeder gute Christ erlebt auch was in dem Gebet, wie manche denken, das Gebet zu laufen hat. Es ist eine Spannung, die ich bei ganz vielen Christen wahrnehme. Es gibt so zwei Spannungsgebiete, die ich im täglichen christlichen Leben wahrnehme. Das eine ist stille Zeit, kriege ich nie hin, habe ich immer zu wenig Zeit für, die Bibel sagt mir nichts. Und das zweite ist, wenn ich dann beten soll, ja, dann kann ich das machen aus Pflichterfüllung, aber irgendwie bringt mir das auch nichts. Und trotzdem gehört es ja dazu. Das Lied Lies die Bibel, bet jeden Tag hat ja seine Berechtigung. Denn wir erleben ja auch, dass Gebet Menschen und Menschenleben verändert. Auf der einen Seite ist also ganz schön viel Druck da. Guter Christ betet viel. Also auf, los, bete. Regelmäßig, viel, immer. Auf der anderen Seite aber auch eine ganz große Freiheit und eine ganz großes Gewinn, wenn wir beten. Und diese Predigt soll einfach erklären nochmal, ich kann das nicht so gut wie Jesus, bei Weitem nicht, und mein Gebetsleben ist auch nicht so gut wie Jesu, aber ich versuche mal in der Bibel so ein bisschen zu gucken, wie beten da Leute und wie entdecken sie es als Befreien, nicht als Pflicht. Die erste Entdeckung, die ich mache, ist, wenn ich mir die Frage stelle, was Gebet überhaupt ist. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann merke ich, überall da, wo gebetet wird, wird schlicht und einfach mit Gott geredet. Es wird schlicht und einfach mit Gott geredet. Und das hat nichts mit der Frömmigkeit der Leute zu tun. Es gibt Leute, die sind schon ewig und tief in Gott verwurzelt, und es gibt Leute, die wissen überhaupt noch nicht, ob sie so wirklich an Gott glauben wollen. Für die ist das noch ein Konstrukt. Und trotzdem fangen Leute an, ins Gespräch mit Gott zu kommen. Gebet ist keine komplizierte religiöse Technik, sondern es ist ein Gespräch, eine Beziehung mit Gott. Psalm 62, Vers 9 sagt über das Gebet: Schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Das ist schon Gebet. Das bedeutet, Gebet ist viel mehr als eine Technik, etwas, wo wir uns reingeben müssen, sondern es ist Bitten, es ist Klagen, es ist Danken, es ist Schweigen, es ist das Stoßgebet im Auto, es ist das Nachdenken über Gott, es ist all das. Es ist immer dann, wenn ein Mensch die Sehnsucht danach hat, mit Gott, dem Übernatürlichen, in Kontakt zu kommen. Wenn ich dich vor diesem Gottesdienst gefragt habe, wann hast du das letzte Mal intensiv gebetet, hättest du vielleicht so, oh, als ich das letzte Mal mich da irgendwie so eine extra Zeit für Gebet mir genommen habe, die Hände gefaltet habe und gebetet habe, hättest du vielleicht so, oh, das ist schon ganz schön lange her, schlechtes Gewissen, oha. Wenn ich dich jetzt frage, wann hast du das letzte Mal über Gott nachgedacht und dein Anliegen, wie auch immer, in Gedanken oder so vor Gott gebracht, ich glaube, dass da viele Leute zu einer schnelleren und einfachen Antwort ohne viel Druck kommen würden. Gebet ist Gespräch mit Gott. Im Kern ist Gebet Ausdruck einer Beziehung, so wie auch Freunde oder Partner miteinander reden. Und es wäre ja ein bisschen widersinnig, wenn ich sage, oh, ich müsste mal mit meiner Tochter reden. Die sitzt mir gerade gegenüber am Frühstückstisch. Und ihr sage, du, lass mal einen Termin machen, wo wir ganz viel Ruhe haben. Und dann schließen wir die Augen und wir falten die Hände und dann reden wir miteinander. Brauchen wir nicht. Meine Tochter sitzt vor mir und ich kann sie ansprechen und ich kann ihr sagen, du Timna, wir müssen über dieses Thema reden. Das liegt mir voll auf dem Herzen. Und deswegen gleicht auch kein Gespräch dem anderen, aber jedes Gespräch vertieft die Beziehung. Und genauso ist es mit dem Gebet. Ich finde, das nimmt schon mal viel Druck raus und das sagt doch was über die Beziehung zu Gott. Gott ist überall ansprechbar. Er braucht keine besonderen Zeiten. Und wir dürfen mit ihm sprechen, so wie wir halt reden und wie wir halt sprechen. So, wir dürfen das teilen, was uns auf dem Herzen liegt. Das heißt, Gebet ist einfach nur Gespräch mit Gott, Beziehungspflege mit Gott. Und natürlich hat das Gebet einen hohen Stellenwert. Die Bibel ist voller Aussagen über das Gebet. Und wir wissen, Jesus selbst lebte aus dem Gebet. Immer wieder zog er sich zurück in die Stille, auf den Berg, in die Nacht. Das zeigt auch, dass Gebet, das Reden mit Gott, obwohl es an keinen Ort gebunden ist, keine Nebensache ist. Wenn ich Jesu Leben betrachte, dann ist es Quelle der Kraft. Und zwar ganz ohne Druck. Denn ich liebe Dinge in meinem Leben, die mir Kraft und die mir Mut geben. Und ich suche Dinge in meinem Leben, die mir Kraft und die mir Mut geben. Und wenn ich die Erfahrung mache, wenn ich mit Gott rede, das gibt mir Kraft und das gibt mir Mut, dann ist es doch keine Last, sondern es ist Kraft und Mut und eben nicht Last. Und manchmal, da komme ich auch zu Gott und ich wünsche mir Sachen von dem. Und die passieren dann nicht gleich. Oder sie passieren auch manchmal gar nicht. Aber das ist so ein bisschen wieder wie mit meiner Familie. Wenn ich was von meiner Tochter möchte, zum Beispiel, dass sie ihr Zimmer aufräumt, dann bitte ich sie, das ganz freundlich zu tun. Ich bin ja ein guter Vater. Ich bin ja ein freundlicher Vater. Ich bitte sie, das ganz freundlich zu tun. Kriege ich meinen Willen? Nein. Timna, wenn du das hörst, herzliche Grüße. Kriege ich den beim zweiten Mal nachfragen? Kriege ich die beim dritten Mal nachfragen? irgendwann kriege ich ihn. Weil ich beharrlich bin. Ich lasse sie damit nicht in Ruhe. Ich versuche ihr auch zu erklären, warum das gut ist, ein aufgeräumtes Zimmer zu haben. Und manchmal locke ich sie auch damit, dass sie dafür andere Privilegien bekommt. Sie will irgendwann bei uns in den Keller. Wir haben eine Einliegerwohnung ziehen. Sie weiß, wenn ihr Zimmer jetzt nicht aufgeräumt ist, wird das schwierig unten mit der Einliegerwohnung. Aber ich bin beharrlich. Ich bin beharrlich. Und meine Kinder sind noch beharrlicher. Wenn mein Sohn etwas von mir möchte, Medien zum Beispiel, ist immer so ein Thema bei uns, dann fragt er erst mich und kriegt ein, ne, ist nicht gut. Dann geht er zur Lisa, meiner Frau, und hoffentlich, wir haben uns gut abgesprochen, kriegt er auch ein, ne. Dann kommt er nach einer Viertelstunde wieder und fragt, darf ich jetzt? Ne. Und irgendwann merkt er fängt an zu verhandeln. Das machen Kinder ganz automatisch. Kinder fangen dann ganz automatisch an zu verhandeln und dann kommen wir tatsächlich häufig zu einem für beide doch zufriedenstellenden Ergebnis. Weil wir wissen ja auch, wir sagen erstmal nein, weil es ihm gar nicht gut tun würde, wissen aber auch, so ganz verbieten können wir es ihm nicht. Und er bleibt beharrlich dran. Manchmal, und ich weiß, manche finden diesen Vergleich vielleicht schwierig, weil Erwachsene ungern mit Kindern verglichen werden, aber stelle ich bei mir fest, manchmal sind wir auch wie so Kinder. Wir bitten Gott um etwas und der Wille wird nicht ganz erfüllt oder er wird nicht erfüllt. Und manchmal haben wir nicht mal die Beharrlichkeit von Kindern, an Gott dran zu bleiben. Mit unseren Bedürfnissen, mit dem, was wir in unserem Leben erhoffen und was uns freuen würde. Vielleicht sollten wir an der Stelle sogar mehr wie die Kinder sein. Nämlich dranbleiben an Gott. In Lukas 18 erzählt Jesus eine Geschichte, ein Gleichnis von einer bittenden Witwe, die nicht locker lässt. Und am Ende kriegt sie ihren Willen, weil sie dranbleibt, weil sie auch im Gebet dranbleibt. Und ja, ich weiß, manchmal hat Gott ganz andere Pläne, manchmal sind Eltern auch ganz doof, dass die tatsächlich bei ihrer Meinung bleiben, zum Guten der Kinder. Aber es lohnt sich, auch im Gebet dran zu bleiben. Auch wenn es dann tatsächlich an der Stelle, auch wenn Gebet nur Reden mit Gott ist, manchmal anstrengend ist. Und auch aus dem Grund sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Ich höre das auf meinem Appellohr, betet ohne Unterlass. Boah, jetzt muss ich den ganzen Tag beten. Aber das meint er gar nicht, sondern der meint, wenn Gebet Quelle der Kraft ist und wenn Gott mit sich reden lässt, zu unserem Guten und manchmal sogar zu unserem Nicht-Guten, zu dem, was wir erwünschen, dann solltet ihr mehr beten, Freunde der Sonne. Das macht total Sinn. Das ist total sinnvoll, weil durch Gebet ihr Gott bewegen könnt. Gott lässt sich bewegen durch Gebet. Es ist also nichts, was uns unter Druck setzen soll, sondern was uns wie Wasser sein kann für eine Pflanze, die Wasser braucht, um zu wachsen. Und das sieht bei jedem anders aus. Auch das Reden mit Gott sieht mit jedem anders aus. Und wir Menschen, wir streben ja nach Uniformität. Also das macht ja schon irgendwie Sinn, dass man sich auf was einigt, wie Gebet auszusehen hat. Also auch dieses mit dem Händefalten und Augen schließen. Zumindest wenn man dann hier in der Gemeinschaft ist, dann machen zumindest alle irgendwie das Gleiche. Das gibt ein gutes Gefühl. Also wenn wir hier sitzen und zusammen beten oder wenn wir in der Gemeindeleitung sind oder in Hauskreisen, wenn dann alle schön die Augen schließen, die Hände falten, dann wissen wir, jetzt wird gebetet. Jetzt wirkt der Heilige Geist. Halleluja. Und das macht vielen Druck, die damit nicht gut können. Ich weiß, dass es vielen Christen hilft, genauso ein Ritual zu haben, wie man betet. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz viele unter uns, denen das nicht hilfreich ist. Und auch in der Bibel, wenn wir in die Bibel gucken, gibt es eine ganz große Bandbreite an Gebetsweisen. Wir haben eben das Vaterunser nicht gebetet, sondern wir haben es gesungen. Die Psalmen sind Lieder und Gebete voller Klage, Lob, Bitte, Dank. Und sie zeigen, Beten ist bunt und vielstimmig. In 1. Samuel 3 zeigt es, wie Samuel betet. Der sagt nämlich einfach gar nichts. Rede, Herr, dein Knecht hört. Beten ist nicht nur hören, reden, sondern auch hören. Manchmal in der Stille, manchmal mittendrin. Es ist Lob und Dank Paulus und Silas, sie beten, indem sie im Gefängnis singen. Und wenn wir an Hiob denken, der hat ganz schön viel zu klagen. Er schreit, er macht Zeichenhandlungen, indem er in Sack und Asche geht und mit Staub um sich schmeißt. Für uns ziemlich merkwürdige Vorstellung, aber auch das ist Gebet. Ohne fromme Fassade. Es gibt also nicht die eine Form. Und weil Gott Beziehung sucht, sucht er nicht Uniformität. Ich möchte gar nicht, dass zum Beispiel, ich bin immer schön im Familienbild jetzt, dass meine Kinder beide gleich sind. Das will ich gar nicht. Die sollen ihren eigenen Charakter entwickeln, die sollen ihre eigenen Zugangsweisen haben. Ich behandle die auch nicht gleich. Es wird immer von Eltern erwartet, dass sie ihre Kinder gleich behandeln. Kann ich gar nicht, weil meine Kinder beide verschieden sind. Wenn ich sie gleich behandeln würde, wäre ich zumindest mit einem unfair. Und ebenso ist es mit Gott. Gott möchte nicht, dass wir alle die eine Form haben. Er hat uns unterschiedlich gemacht. Guckt euch mal an. Ich meine, wir haben euch hier nicht umsonst gegenübergesetzt. Stellt euch vor, wir würden alle gleich aussehen. Stellt euch vor, wir würden alle das Gleiche gut können. Wie langweilig wäre diese Welt? Dann hätte Gott auch keine Menschen schaffen müssen, sondern Roboter. Gott geht es nicht darum, dass wir gleich sind, sondern dass wir mit ihm in Beziehung sind. Und das darf ganz verschieden aussehen. Und ja, manchmal kommt uns das, was der andere, wie der andere Gott begegnet, sehr merkwürdig vor. Das ist ja immer so, wenn etwas nicht so ist, wie ich das kenne. Dann ist es merkwürdig. Aber so ist Gott. Gott ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Also der hat Tiere geschaffen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Habt ihr mal so ein Schnabeltier gesehen? Krasses Viech. Aber der hat auch Humor. Und ich glaube, das ist es. Er möchte keine Roboter, sondern er möchte Menschen, die Beziehung zu ihm suchen und die mit ihm im Gespräch sind. Als Gemeinde beschäftigt uns ja gerade die persönliche Spiritualität. Und wir haben auch da auf der Gemeinde festgestellt, dass es verschiedene Formen von persönlicher Spiritualität gibt. Da sind die Mystiker, ich nehme jetzt nur zwei Beispiele raus, da sind die Mystiker, die in der Ruhe und in der inneren Einkehr, im Schweigen von allem anderen, den Heiligen Geist entdecken, wo alles andere schweigt und wo eine Ebene aufgeschlossen wird, für die auf der anderen Seite der rationale Typ überhaupt keinen Zugang zu hat. Der sagt sich, was nicht erklärbar ist, das gibt es nicht. Der Mystiker sagt, was erklärbar ist, ist langweilig. Und diese beiden Spiritualitätstypen, sie sind trotzdem hier bei uns in der Gemeinde und ich weiß das, dass die beide hier in dieser Gemeinde sind und beide gleich ernsthaft, mit gleich ganzem Herzen und gleich ganzem Verstand an Gott glauben. Und ebenso ist es auch mit dem Gebet. Manchmal passt das Gebet ja auch zu unserer inneren Spiritualität. Wenn ich eher der enthusiastische Typ bin, dann wird es eher nicht so sein, dass ich mich still hinknie, mir eine Kerze anzünde und Gott begegne. Sondern dann bin ich derjenige, der im Lobpreis meistens viele die Hände hebt und voll dabei ist. Manche Menschen finden im stillen Gebet Kraft. Andere erleben Gott besonders im gemeinsamen Gebet in der Gemeinde. Wieder andere, die stehen total auf feste Gebete, so wie das Vaterunser. Ich kann damit zum Beispiel gar nichts anfangen. Ich frage mich, Vaterunser, das wird schon so lang gebetet, hat man nicht mal neue Worte dafür. Und das meine ich gar nicht abwerten, mir sagt es einfach nichts. Ich bete das gerne mit. Ich finde auch alles, was im Vaterunser formuliert ist, wichtig, richtig. Da stehe ich voll dahinter und das kann ich glauben, das kann ich vertreten. Und ich mag es dann tatsächlich, wenn wir das alle zusammen beten, weil das ist wieder mein Zugang. Wenn alle zusammen das Vaterunser beten, boah, da geht mir das Herz auf, da erlebe ich Gott. Aber es müsste nicht das Vaterunser sein, was wir alle zusammen beten. Es könnte auch ein anderes Gebet aus der Bibel sein oder ein Psalm oder so. Versteht ihr, was ich meine? Manche finden diese strukturfester Worte wie das Vaterunser, ein Tagesgebet oder ein Psalm total wertvoll. Und manche sind am nächsten bei Gott, wenn sie singen oder, das ist auch meiner Zugänge, wenn ich mit dem Rennrad einfach fahre durch die Natur. Ihr glaubt gar nicht, was ich mit Gott da erlebe. Während manche sagen, Fahrrad, Natur, bleibt mir sowas von weg damit. Und ich glaube, das zu begreifen, dass es nicht darum geht, irgendwelche Regeln zu befolgen beim Gebet und Pflichten abzuarbeiten, sondern dass es Nahrung für die Seele ist und ich meinen persönlichen Weg finden darf, wie ich Gott begegne. und mich öffnen darf dafür, für meine Spiritualität und meinen Weg, mit Gott im Gespräch zu sein, ich glaube, dann wird es Kraftquelle. Und vielleicht ein Tipp, wie du da hinkommen kannst. Das Gebet, wenn du das Gefühl hast, entweder es macht Druck, ich bete zu wenig, oder ich erlebe nichts, wie du da hinkommen kannst. Ich möchte dich herausfordern, auszuprobieren. Wir haben auf der Gemeindefreizeit damit angefangen, auszuprobieren, zu schauen, welcher Spiritualitätstyp wir sind. Und so wie man vielleicht auch verschiedene Sportarten ausprobieren muss, um herauszufinden, oder verschiedene Zugänge zu anderen Menschen, was passt, so ist es auch beim Gebet. Sich ganz bewusst mal dem auszusetzen, wo ich eigentlich denke, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Aber ich probiere es mal aus. In der neuesten Podcast-Episode beschäftigen wir uns übrigens auch mit den Typen der Spiritualität. Und da hat eine Person gesagt, ich dachte gar nicht, dass ich der Typ von Spiritualität bin, bis ich es herausgefunden habe. Also in Podcast reinhören lohnt sich. Aber probier doch was aus. Lies Psalmen. Versuch frei zu beten, für ein Gebetstagebuch. Geh vielleicht ins Kloster, übrigens auch eine Empfehlung, die im Podcast fällt. Geh vielleicht ins Kloster zur angeleiteten stillen Meditation, obwohl du jetzt vielleicht sagst, wie soll das mein Zugang sein? Aber vielleicht entdeckst du es für dich. Setz dich vielleicht auch mal aufs Fahrrad, so eine Empfehlung als Rennradfahrer von mir an dich. Und genieß mal die Natur. Probier aus. Und dann hör auf das eigene Herz und hör auf das, was Gott redet. Was tut dir gut und wo spüre ich, dass Gott wirklich mit mir in Kontakt kommt? Dritter Tipp, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Hör einfach auf, dich mit anderen zu vergleichen. Nur weil jemand anders eine Stunde still betet, heißt das nicht, dass du das musst. Nur weil jemand auf dem Rennrad Gott erfährt, heißt das nicht, dass du das musst. Nur weil jemand im Lobpreis hier aufsteht, die Hände hebt, tanzt und Fahnen schwenkt, meinetwegen, musst du das nicht. Und darum geht es Gott nicht. Gott geht es nicht darum, dass du tust, was der andere tut, sondern Gott geht es um eine persönliche Begegnung mit dir. Und manchmal brauchst du dafür gar nicht viel und nur einen kleinen Anfang. Ein Gemeindemitglied erzählte mir einmal, wie es täglich nur 3 Minuten am Morgen still wurde und auf einmal darin Gott sprach. Und diese kurze Zeit wurde zum wichtigsten Anker des Tages. Während nebendran ihre beste Freundin immer wieder stolz davon berichtete, wie sie ganze Nächte durchbetete. Es geht nicht darum zu vergleichen. Das eine ist nicht wertvoller als das andere, sondern es geht um Gottes Begegnung. Und dann werden wir feststellen, dass wir als Gemeinde verändert werden. Denn man mag meinen, Gebet ist ausschließlich Privatsache. Jeder macht, wie er es mag oder eben nicht. Ja? Doch die Bibel zeigt, Gebet betrifft jeden von uns, weil wir so geschaffen sind, wie Gott auch sich seine Beziehung zu uns gedacht hat. Denn wir haben nicht nur Beziehung zu Gott, sondern auch zu anderen. Und Gebet verbindet dann in der ganz unterschiedlichen Form. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 42, dass die erste Gemeinde beständig im Gebet war. Und wir lesen ein paar Verse davor, dass das ziemliches Kuddelmuddel und Durcheinander war. Übrigens, das war nämlich nicht, die haben sich getroffen, Hände gefaltet, Augen geschlossen, gebetet. Da ging es drunter und drüber, sodass sogar Petrus irgendwann sagen musste, Leute, wir müssen hier mal irgendwie Struktur reinkriegen. Aber die haben gebetet, jeder auf seine Art, jeder mit seiner Art und Weise. Und das war Teil der ersten Gemeinde, das ist Grundpfeiler der Gemeinde, dass wir gemeinsam vor Gott kommen. Warum? Weil Gebet verändert. Für die, die auf der Gemeindefreizeit dabei waren, wir haben erlebt, wie wir im Gemeindegebet Heilung erlebt haben. Gebet verändert. Und die Person, die geheilt worden ist, ist jetzt schon wie viele Kilometer unterwegs nach Santiago? Über 800. Über 800 Kilometer spazieren gegangen, wo sie vorher überhaupt nicht gehen konnte. Gebet verändert und es verändert nicht nur unser Gemeindeleben, sondern es verändert auch mich. Wenn ich bete, kommt da was zurück. Es ist nicht so, dass ich nur zu Gott komme und bitte und er gibt, sondern ich verändere mich. Denn das ist meine Erfahrung, ich werde geduldiger, hoffnungsvoller und auch barmherziger. Denn es betrifft mein ganzes Leben. Es geht nicht nur um geistliche Momente, sondern um mein ganzes Dasein. Und ich merke, wenn ich für Frieden bete, dann werde ich mich auch für Frieden einsetzen in meinem persönlichen Leben. Wenn ich Menschen aufs Herz bekomme, wo ich denke, hey, die brauchen jetzt ein Gebet, dann ist der Telefonhörer nicht weit, sie auch anzurufen. Gebet geht auch immer in die Praxis. Das ist meine Erfahrung. Also, was kannst du heute mitnehmen? Gebet ist Beziehung und kein Ritual. Es geht nicht um richtige oder falsche Worte. Es geht nicht darum, einen bestimmten Ort zu haben. Es geht nicht darum, wie du etwas tust. Das dürfen wir entdecken, sondern dass wir mit Gott reden. Ehrlich, offen und so, wie wir sind. Das Zweite ist, Gebet ist vielfältig. Es gibt keine Einheitsform und du brauchst dich auch in keine pressen lassen. Jeder darf seinen Weg finden und alle Wege sind wertvoll und ergänzen einander. Das Dritte, Gebet ist Kraftquelle. Es verändert nicht immer sofort die Umstände, aber es verändert auf jeden Fall uns. Und das ist das manchmal das größere Wunder. Und das Vierte, Gebet ist für alle da. Egal ob Kind oder Senior, neu im Glauben oder langjährig unterwegs, Mann oder Frau oder dazwischen, lange hier in der Gemeinde, nicht lange hier in der Gemeinde, mit Verantwortung, ohne Verantwortung, gesund oder krank, jeder darf, kann und soll beten, um Gottes Veränderung in seinem Leben erfahren zu können. Oder um es in den Worten Jesu zu sagen, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Der Schlussgedanke. Ich habe mir lange selbst Druck mit dem Gebet gemacht. Ja, und auch als Pastor soll man ja eigentlich immer für seine Schäfchen beten. Jeden Tag, immer wieder, im stillen Kämmerlein, die Augen schließen und die Hände falten. Und ich bete für viele von euch, von denen ich weiß, dass sie Gebet brauchen. Aber das, was ich gelernt habe, ist, dass so Gebet zur Last wird, wenn es mit so viel Druck kommt. Und das muss es gar nicht. Ich habe erlebt, dass Gebet ein Geschenk ist. Dass Gott mich einlädt, mit ihm im Gespräch zu sein. Im Alltag, in Freud und in Leid. Und dass er zuhört. Und dass er sich freut, dass, wenn ich meinen Weg finde, mit ihm in Beziehung zu sein. Er freut sich über jedes unserer Worte, über jedes unserer Seufzen und auch über unser Schweigen. Darum, lasst uns beten. Auf unsere Weise, aber immer mit dem Herzen bei Gott. Amen.
Hey Matthias, vielen Dank für diese lebendige und inhaltsstarke Predigt. Mich hast du an ganz vielen Stellen abgeholt und total berührt. Auch wenn Fahrradfahren 4 Stunden durch die Natur tatsächlich meins nicht ist, aber ich glaube, ich werde tatsächlich mal andere Gebetsstile ausprobieren. Vielen Dank. Ich hoffe, euch ging es genauso. Um das jetzt Gesagte und Gehörte verarbeiten zu können für euch, dem einfach nochmal nachzugehen, bekommt jetzt nochmal ein paar Minuten, wo ihr euch und eure Gedanken auch nochmal aufschreiben könnt auf diese Kärtchen. Wir haben auch noch ein paar geholt, falls vorher 2 verwendet worden waren. Wir haben noch, einfach gerne melden. Wir haben auch ein paar begleitende, unterstützende Fragen dazu. Einfach das nur so ein bisschen anzuregen. Die Kärtchen, die sind jetzt nur für euch, für Dokumentation, um es festzuhalten, damit ihr was habt, um es einfach mitnehmen zu können. Die Folie mit den 5 Fragen. Deutschland-Farsi. Ja, danke.